Liebe Gemeinde, die Viren gehen momentan wieder herum. Sie haben dieses Jahr einen bestimmten Namen weltweit, aber das, was ich sage, meine ich jetzt schon auch alles ernst. Es ist nicht ironisch gemeint, aber ich möchte doch das Ganze in einen etwas größeren Zusammenhang hineinstellen. Es ist dieses Jahr nicht das erste Jahr in der deutschen Geschichte, dass wir mit Viren zu tun haben. Nur die hießen halt immer ein bisschen anders. Ich habe vor einer guten Woche mit einem promovierten Physiker gesprochen, der hier in München im Helmholtz-Institut forscht, der also mit diesem Thema durchaus auch beruflich ziemlich intensiv zu tun hat. Und er hat gesagt, dass letztes Jahr, 2019, in Deutschland 25.000 Menschen gestorben sind durch den Grippevirus, durch die Influenza. Letztes Jahr 25.000 Menschen in Deutschland. Davon war normalerweise nie die Rede gewesen. Da hat keiner drüber gesprochen. Da ist keine Veranstaltung abgesagt worden. Kein Gottesdienst stand zur Disposition, obwohl 25.000 Menschen letztes Jahr daran verstorben sind in Deutschland. Ich sage das nur ein bisschen jetzt, um das Ganze mal in einen etwas größeren Zusammenhang reinzustellen. Christliche Gemeinde zeichnet sich auch immer darin aus, dass sie nicht unbedingt gleich in eine sehr starke innere Betrübnis hineinkommt. Dass da auch schon eine Klarheit vom Kopf her, aber dass doch immer auch ein gewisser Trost und eine gewisse Zuversicht vorhanden ist. Und dass wir auch nicht unbedingt immer in dasselbe Horn hineinblasen, in das normalerweise in der Öffentlichkeit hineingepustet wird. Es gibt Viren, das ist klar, und es ist wichtig, hier sorgfältig damit umzugehen. Und man infiziert sich bei einem Virus nun mal von Mensch zu Mensch und selten von Computer zu Mensch. Sonst müssten nämlich jetzt alle Computer abgestellt werden. Ja, ich meine das jetzt wirklich auch ernst. Es ist alles nicht ironisch gemeint jetzt hier. Das sind nur einfach Gedanken, die mir bei der Vorbereitung auch durch den Kopf und durch das Herz hindurchgegangen sind. Wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen, dann bitte konsequent in alle Richtungen und nicht nur in einer, die uns nun mal gerade von der Politik oder von den Medien vorgegeben wird. Also die Infektion ist nun mal von Mensch zu Mensch und das hat bestimmte Auswirkungen, das ist klar und deutlich. Aber ich denke, es ist auch wichtig mal zu sehen, man kann sich auch im positiven Sinn infizieren lassen. Mir ist dieses ganze Thema viel zu sehr negativ. Wir reden bei Viren immer nur in negativer Weise von Viren, die schädlich sind, die Krankheit erzeugen, die Tod und Unglück bringen. Aber es gibt auch Viren, die genau das Gegenteil im Leben eines Menschen bewirken, die ihm Mut machen, die ihn stärken, die ihn aufrichten, die ihn zu einem wahren Friedensboden machen. Und um diesen Virus geht es heute in diesem Bibelabschnitt. Paulus wollte Mut machen, sich mit einem Virus infizieren zu lassen. Mit einem Virus, der auch über die Jahrhunderte hinweg, damals vom ersten Jahrhundert nach Christus, der über Jahrhunderte hinweg die damalige antike Welt komplett auf den Kopf gestellt hat. Aber eben in positiver Weise und nicht in zerstörerischer Weise. Denn Paulus war auch schon durch diese negativen Viren der damaligen Zeit herausgefordert. Natürlich zum einen im Gesundheitsbereich. Die Gesundheitsfürsorge war damals ja längst nicht ausgeprägt. Man hatte in Rom vom Fluss her aus der Kloake das Trinkwasser genommen, hat ja die Wäsche gewaschen, weil die Menschen gar keine andere Möglichkeit hatten. Das war gesundheitsgefährdend. Aber das war nur die eine Seite. Die andere Seite war, dass durch das ganze Römische Reich Legionen, daher kommt auch das Wort Legion von einer römischen Heereinheit, Legionen von Soldaten durchgezogen sind. Diese sogenannte Pax Romana, von der wir jetzt immer noch schwärmen, diese Friedenszeit zur Zeit des Kaisers Augustus gab es mal für eine gewisse Zeit, aber nur für eine kleine Zeit und sie war auch nur ein äußerer Friede, der mit ganz starker Waffengewalt erkauft war. An den Grenzen des Römischen Reiches, dazu gehört auch Germanien, Deswegen gibt es ja immer noch die Baudenkmäler in Trier an der Mosel und am Rhein. Das kann man heute anschauen als Tourist, ja, und kann staunen über die Bautechnikkeit der Römer. Aber was das damals für die Menschen in Germanien bedeutet hat, als die römischen Soldaten da waren, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Dieser Frieden, um den es damals ging, das war ein politisch erkaufter Frieden, mit viel Blut erkauft. Und auch die Juden hatten ja darunter zu leiden. Und Paulus war ja als Weltbürger damals unterwegs von Land zu Land. Er hat es hautnah mitbekommen, mit welchen Viren die Menschen damals infiziert waren. Das waren machtgeile Viren. Entschuldigung, wenn ich dieses Wort jetzt hier verwende, aber das ist die Realität der damaligen Zeit gewesen und nicht nur der damaligen Zeit. Und in diese Situation hinein und in keine andere hat Paulus seinen Römerbrief hineingeschrieben und hat gesagt, bitte, bitte lasst euch von diesen Viren nicht zu stark beeinflussen als christliche Gemeinde mitten in Rom, also mitten in der Hauptstadt, wo immer die siegreichen Heere nach einer gewonnenen Schlacht über die Via Appia in diese Stadt hineingezogen sind und wieder irgendeiner dieser Triumphbögen hingestellt wurde, die man heute ja teilweise auch noch anschauen kann. Das war ein teuer erkaufter Frieden, mit Blut erkauft. Und Paulus schreibt hier, es geht bei uns auch um einen Frieden, natürlich geht es um einen Frieden, auch um einen Frieden, der teuer erkauft wurde, der auch mit Blut erkauft wurde. Aber nicht mit dem Blut von fremden Menschen. Und nicht, indem mit Waffengewalt irgendjemand unterjocht wurde. Es war das eigene Blut Gottes, das an dieser Stelle geflossen ist. Damit dieser Friedensvirus Verbreitung findet mitten im Römischen Reich. Damit hier die Herzen von Menschen von diesem Virus erfasst werden. Und dieser Frieden, dieser Shalom Gottes seine Ausprägung findet. Das ist für uns vielleicht alles selbstverständlich, weil wir jetzt ja seit einer 2000-jährigen christliche Geschichte hinter uns haben. Für die Leute damals war das eine Herausforderung, die können wir uns überhaupt nicht groß genug vorstellen. Mitten in einem Reich, wo es eben noch keinen christlichen Frieden jemals gegeben hat. Weil der jüdische Friede eigentlich nur in diesem einen kleinen Land am Rande des Mittelmeers gelebt wurde. Ansonsten gab es den auch nicht im Römischen Reich. Da war von ganz anderen Maßstäben ist damals ausgegangen worden. Und mitten hinein spricht jetzt Paulus dieses Wort, wir sind gerecht geworden, wir sind befreit worden durch den Glauben, durch das Vertrauen. Und weil das der Fall ist, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Das war der Paukenschlag der damaligen Zeit. Weil Paulus allen anderen Friedensbemühungen, und die gab es schon, den biblischen Frieden entgegengestellt hat. Er hat gesagt, dieser Friede, das ist nicht irgendein philosophisches Gedankengebäude. Das sind nicht irgendwelche großartigen Gedanken. Man kann das ja alles nachlesen. Wer zum Beispiel mal bei Seneca Respublica lesen will, der wird diese Frage auf fast allen Seiten erleben. Ja, das hat natürlich die Menschen damals auch beschäftigt, so wie es bei uns heute ja auch die Politiker und die Philosophen gibt, die sich darüber Gedanken machen. Aber das war nicht die Grundlage dieses Friedens, von dem Paulus redet. Weil Paulus gerade gesagt hat, Gott macht sich keine schönen Gedanken. Das ist viel zu wenig. Gott ist voller Leidenschaft, Friede, von innen heraus. Nicht einfach nur was jetzt so mit dem Kopf da so gedankenmäßig 5 Meter über dem Boden hinüberschwebt, sondern was mitten in unseren Alltag, in die Ackerkrumen des Alltags hineinreicht. Und deswegen hat dieser Friede eben bei Gott einen Namen, ganz bewusst, und nicht irgendeine theoretische Idee, über die man vielleicht philosophisch die eine Meinung oder die andere Meinung sein kann. Und ich denke, wir sind viel zu stark von diesem griechischen Geist geprägt. Wir können es kaum mehr erfassen, was das heißt, wie irdisch, wie konkret, wie alltäglich dieser Friede gewesen ist, der durch Christus in diese Welt, in diesen Boden hineingekommen ist. Bodenständiger geht's gar nicht mehr. Und deswegen hat sich dieser Friede auch im Alltag der Gemeinde ausgewirkt. Und davon spricht dieser Römerbrief auch, von Schwachen und von den Starken in der Gemeinde und dass die Starken die Schwachen in der Gemeinde zu tragen haben, wenn man unterschiedlicher Meinung ist. Das ist ein ganz spannendes Thema, das, denke ich, bis heute wirklich aktuell ist. Und es lohnt sich mal, vielleicht in einem Hauskreis, in einem Bibelkreis oder bei einer Gemeindeveranstaltung sich darüber Gedanken zu machen. Und ich habe deswegen mir wirklich erlaubt, gestern auf dieser Rückseite diese 7 Thesen für eine hilfreiche Streitkultur mal abzuschreiben. Das sind nur die Überschriften davon. Die Quelle ist ja angegeben, das ist der Evangeliumsrundfunk, das derzeitige Programm. Wenn das jemand genauer nachlesen will, hinten am Tisch liegen die entsprechenden Exemplare. Das ist in 2 Seiten ausgeführt. Eine hilfreiche Streitkultur in der christlichen Gemeinde. Das ist, und die Konsequenz oder die Voraussetzung davon ist, dass durch Christus Frieden in die Gemeinde hineingekommen ist. Frieden heißt aber nicht, dass ich in allem immer derselben Meinung bin wie der andere, der mit mir in der Gemeinde ist. Das ist nirgendwo verheißen, in der Ewigkeit dann schon. Da kommt dann dieser Frieden, dieser Shalom Gottes wirklich zur Vollendung. Da wird dann alles in allem sein, da wird es keine Diskussionen mehr geben. Aber solange wir hier auf dieser Erde sind, wird es immer unterschiedliche Meinungen geben. Und das betrifft zum Beispiel zurzeit auch den Umgang mit dem Coronavirus. Und auch in christlichen Gemeinden wird es unterschiedlich gehandhabt. Ich war am Freitagabend in Obermenzing in der Trinitatiskirche, weil da ein theologischer Vortrag von einem Alttestamentler aus Basel war. Und die Trinitatiskirche ist von der selbstständig-evangelisch-lutherischen Kirche, die Kirche hier. Und wenn man dann reinkommt, dann stand da ein ziemlich großes Schild, das eben momentan in dieser Kirche auf das Geben der Hände verzichtet wird. Wir haben uns am Donnerstag in der Dienstbesprechung auch über diese Frage unterhalten. Es ist ja auch von der Landeskirche, da sind da so Empfehlungen gekommen, wie wir damit umzugehen haben. Wir haben es auch im Blick auf das Abendmahl behandelt. Das hat dann den Kollegen Lorenz Künnet im ersten Gottesdienst hauptsächlich betroffen. Und da haben wir eben gesagt, wenn jemand den Kelch jetzt momentan nicht nehmen möchte aus diesen Gründen, die Freiheit besteht natürlich. Und dann soll er halt sich da so verschränken, damit die Austeiler auch wissen, dass er den Kelch jetzt halt nicht haben möchte. Andere Frage ist halt das Geben der Hände. Das erlebe ich momentan, wenn ich Besuche mache, auch unterschiedlich. Ich habe 2-mal Menschen erlebt, die gesagt haben, dass sie mir jetzt momentan keine Hände geben möchten, aus gewissen Schutzgründen. Ich habe aber auch andere Leute erlebt, für die war das überhaupt kein Problem, mir die Hand zu geben, als ich vor der Türe stand und einen Besuch gemacht habe. Und wir haben dann vorhin auch in der Sakristei noch darüber gesprochen, weil ja Segnungsdienste angeboten werden im 2. Gottesdienst, ob die jetzt heute durchgeführt werden oder ob sie heute nicht durchgeführt werden. Und die Einigung ist die, dass Segnungsdienste angeboten werden. Jeder, der in einem Segnungsdienst ist, hat natürlich die Freiheit, ob er daran sich beteiligen möchte oder nicht. Und auch jeder, der sich segnen lassen möchte, kann auch sagen, ob er das mit Handauflegung haben möchte oder eben nicht. Das ist genau diese biblische Freiheit, von der Paulus, damals im Römerbrief ging es eher um die Frage mit Götzen, Opferfleisch, ob man da das Fleisch essen kann, das auf einem Markt da einem Götzen geopfert wurde oder nicht. Da gab es in der christlichen Gemeinde auch unterschiedliche Meinungen. Und Paulus hat gesagt, dass das auch in der christlichen Gemeinde in diesen Punkten in einer großen inneren Freiheit jeder für sich selber in der Verantwortung vor Gott entscheiden kann. Und so sehe ich das momentan halt bei diesem Thema, Umgang miteinander. Ich werde mich nachher schon hinten hinstellen, ich werde mich verabschieden. Wer mir die Hand geben möchte, herzlich willkommen, ich freue mich. Und wer nicht, ist auch okay. Es geht nicht um besser oder schlechter, sondern Menschen sind nun mal hier auch unterschiedlich in diesen Herausforderungen und gehen in unterschiedlicher Weise damit um. Und das zeichnet aber gerade christliche Gemeinde aus, dass wir das stehen lassen können. Weil der Frieden Christi, darum geht es ja immer zuerst und nicht einfach nur um ethische Handlungsanweisungen, weil der Frieden Christi so stark ist, dass ich nicht unbedingt nur meine Meinung als die alleingültige bezeichnen muss. Wenn ich den Frieden Gottes in meinem Herzen wirklich merke und ausgefüllt bin, dann macht mich das immer auch ein Stück weit demütig. Und dann kann ich auch meine Meinung natürlich weiterhin vertreten und kann es aber genauso akzeptieren, wenn ein anderer Christ in derselben Gemeinde in einer bestimmten Frage eine andere Meinung hat. Und das ist eine dieser Punkte von diesen 7 Thesen für eine hilfreiche Streitkultur. Der zweite Punkt, die eigene Wahrnehmung hinterfragen. Hinterfragen heißt nicht alles in Zweifel ziehen, das ist was anderes. Aber immer wieder auch mal zu sehen, dass es in bestimmten Sachfragen auch unterschiedliche Meinungen geben kann. Vielleicht in einem ganz anderen Beispiel, aber nur, das hat auch was mit unserer Gemeinde zu tun. Wir haben viele Bäume hier im Grundstück und die müssen gepflegt werden und das kostet Geld. Das kann in diesem Fall jetzt nicht der Alexander machen. Der Alexander ist für die Büsche, also für alles, was man ebenerdig erreichen kann, ist er zuständig, aber nicht für die Bäume, wo man ja normalerweise auch eher eine eigene Prüfung wahrscheinlich sogar braucht, so seilunterstützte Klettertechnik und so. Und deswegen wird es an eine Firma vergeben, was natürlich Geld kostet und wir haben halt auch eine Verantwortung fürs Geld. Auf der anderen Seite kommt dann die Stadt und sagt, ja, die Bäume müssen beschnitten werden, weil eben die Gefahr ist, dass bei einem Sturm die Äste auf parkende Autos herunterfallen. Und wir haben auch erst vor kurzem mal einen Ast auf dem Dach des Gemeindehauses gehabt und dieser Ast hat ein Loch in das Dach des Gemeindehauses hineingeschlagen. Und dann ist jetzt wirklich genau die Frage, wenn zum Beispiel eine Beschneidungsmaßnahme 14.000 Euro kosten würde und wir haben dieses Jahr aber nur 4.000 Euro zur Verfügung, das ist ein konkretes Beispiel, mit dem wir uns beschäftigen, dann ist eben die Frage, ja, welche Bäume müssen jetzt zuerst geschnitten werden? Scheinbar völlig banales Beispiel. Aber ein Beispiel, in dem im Kirchenvorstand durchaus manchmal intensiv gerungen wird. Weil es auch in diesem Beispiel unterschiedliche Meinungen gibt. Welche Bäume denn jetzt zuerst zum Friseur müssen? Also ich sage das jetzt mal wirklich, damit das mal deutlich ist. Unser normales alltägliches Leben, ich habe das auch mal im Kirchenvorstand gesagt, das alltägliche Leben als christliche Gemeinde in Paul Gerhardt findet von Montag bis Freitag statt. Dann, wenn das die meisten nämlich gar nicht mitkriegen, weil die ja natürlich in ihrem normalen Beruf sind, nur wir sind halt freigestellt. Und das sind die Herausforderungen, mit denen wir von Montag bis Freitag zu tun haben. Und es ist auch wichtig, mal diesen Zusammenhang einfach ein bisschen mit einzubeziehen und da zu sehen, da geht es darum, dass wir etwas von diesem Frieden erfahren. Dass wir Kraft haben, unterschiedliche Meinungen auszuhalten. Dass wir auch immer wieder schauen, was hat uns Gott eigentlich damit zu sagen und auch diese ganzen Herausforderungen, die ja auch auf der Seele lasten. Das sind wirklich wichtige Themen, die können manchmal das Inhaltliche in einer Gemeinde wirklich überlagern. Und da immer wieder um einen guten Weg zu ringen, um Frieden zu ringen, um eine grundsätzliche Art und Weise zu ringen, wie Gemeindearbeit geschehen kann, das ist eine manchmal echte Herausforderung. Anderes Beispiel noch, wir bekommen ja immer jedes Jahr die Austrittszahlen, also wie viele Leute nur hier aus der Paul-Gerhardt-Gemeinde austreten, sich also verabschieden. Es wäre eine spannende Frage, mal zu fragen, wie viele letztes Jahr ausgetreten sind, was ihr dazu meint. Ich sage euch die Zahl 194. 194 Menschen sind letztes Jahr aus der Paul-Gerhardt-Gemeinde ausgetreten. Und ich habe mir dann mal die Zahlen der letzten 10 Jahre geben lassen, also von 2010 bis 2019, 1518 Menschen sind hier aus unserer Gemeinde ausgetreten im Lauf der letzten 10 Jahre. Und das ist eine echte geistliche Herausforderung. Natürlich ist es eine geistliche Herausforderung. Es geht ja nicht zuerst um irgendwelche Zahlen, um irgendwelche Statistiken. Nur, dass wir das mal wahrnehmen, das ist die Paul-Gerhardt-Gemeinde. Das ist der Alltag in der Paul-Gerhardt-Gemeinde, weil nämlich von Montag bis Freitag die Austrittsbescheinigungen vom Standesamt in unser Pfarramt hineinwandern. Und wir dann schauen, wie gehen wir damit um? Was machen wir mit diesen Menschen? Und was machen wir mit der Herausforderung, die durch diese Austritte zu uns als Gemeinde wandern? Denn wir werden immer weniger Menschen. Paul Gerhardt soll mal eine Gemeinde gewesen sein mit 11.000 Gemeindegliedern. Wir haben momentan 6.620. Das heißt, rund gerechnet 4.500 weniger. Dass sich das irgendwann mal auch in der Gemeinde auswirkt, ist ja eigentlich fast mit Händen zu greifen. Die Frage ist halt nur wie. Und wie gehen wir damit um und wie gestalten wir das Gemeindeleben so, dass es in einer positiven Weise weitergeht, dass wir nicht lamentieren, auch wenn wir diese Zahlen ganz realistisch anschauen. Und das ist auch ein Ringen, wo es darum geht, wie dieser Friede Gottes in unseren Herzen, auch in den Herzen der Verantwortlichen und im Miteinander und auch manchmal in unterschiedlichen Meinungen zu greifen ist. Denn nur wenn dieser Friede Gottes das Entscheidende ist, dann haben wir überhaupt noch was zu sagen. Wenn wir genauso reagieren wie alle anderen, dann gibt es keine Existenzberechtigung mehr für eine christliche Gemeinde. Das sind so ein bisschen die Herausforderungen, jetzt mehr so aus meinem Bereich, die mir einfach jetzt auch durch diese Predigt wichtig geworden sind. Aber es geht heute ja an diesem Sonntag Reminiscere auch darum, ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen. Wie gehen Christen in anderen Ländern mit dieser Herausforderung um? Wo ist da etwas von diesem Frieden zu merken? Und deswegen eben dieses zweite Blatt. Das eine, die eine Seite ist aus dem jetzigen Sonntagsblatt, also von dieser Woche. Harutune bleibt, von einem Kollegen aus Groß-Karolinenfeld. Nach meiner Einschätzung eine der besten biblischen Auslegungen der letzten Monate überhaupt im Sonntagsblatt, also wirklich zentral und ganz entscheidend. Und der da wirklich von Syrien redet, wo ja die christliche Gemeinde noch mit ganz anderen Herausforderungen zu tun hat und da immer wieder ja auch Christen mit großen Enttäuschungen umgehen müssen. Seit 7 Jahren tobt dieser Bürgerkrieg und es ist noch kein Ende zu sehen, weil eben ausländische Mächte damit hineinwirken, weil die Türkei ihre Interessen im Nordosten hat, weil Russland seine Interessen hat, weil es noch irgendwelche islamischen Terrorgruppen gibt, die wieder ihre eigenen Interessen haben. Und die Christen in diesem Land stehen mittendrin und werden Stück für Stück aufgerieben. Inzwischen leben noch 700.000 Christen in Syrien, es waren mal über 2 Millionen gewesen. Und es ist mit die älteste christliche Kultur, die es überhaupt gibt. Das sind die Aramäer. Das sind die aramäisch jetzt immer noch reden. Also die Sprache, die Jesus Christus damals am See Genezareth gesprochen hat. Und in einem unserer Hebräischkurse, da ist ein Aramäer drin, der im Libanon aufgewachsen ist. Und der kann aramäisch. Und hat dadurch einen wirklich guten, hilfreichen Zugang auch zur hebräischen Sprache. Das sind die inneren Verbundenheiten. Und dann durch die politischen Entwicklungen, durch irgendwelche Machtgier, wird das einfach aufgerieben. Im Irak genauso. Auch die Christen, die jetzt wieder zurückkehren, sie sind jetzt plötzlich mit muslimischen Terrorgruppen, haben die plötzlich zu tun, die durch den Iran unterstützt werden, weil der Iran da jetzt auch seine Machtsphäre ausdehnt. Und Christen sind schon wieder zwischen den Fronten. Und dann von Pastoren, so wie dieser Harutune, dann von Pastoren zu lesen, die bleiben, die eben nicht ausreisen, obwohl normalerweise Theologen immer noch am ehesten ausreisen könnten, weil es da Verbindungen über Lutherischen Weltbund und sowas gibt. Also die hätten noch am ehesten die Möglichkeit, wirklich das Land zu verlassen. Oder auch im katholischen Bereich. Und die bleiben ganz bewusst. Und das ist jetzt ein Beispiel. Es gibt noch einige andere Beispiele, die wirklich lohnenswert sind zu lesen. Es liegt hinten auch von Open Doors wieder dieses Heft auch mit dem Weltverfolgungsindex. Da ist auch ein Beispiel aus Aleppo drin. Auch wieder von einem syrischen Pfarrer, der geblieben ist. Als guter Hirte, weil er gesagt hat, die Christen, solange noch Christen im Land sind, brauchen die auch geistliche Unterstützung, damit dieser Friede Gottes erfahrbar ist, damit es nicht nur Theorie ist. Und das finde ich beeindruckend, weil diese Leute sind ja wirklich teilweise mit ihrem Leben auch herausgefordert. Als wir im Oktober in Galiläa waren, haben wir gehört, wie es auf der anderen Seite gerumst hat. Und das war mit Sicherheit kein Silvesterfeuerwerk gewesen. Und die Leute, die in diesem Land leben, die kriegen das ja noch viel hautnaher mit und bleiben dann als Christen ganz bewusst in diesem Land, weil eben Gottes Friede in das Herz hineingeht und dann auch Standfestigkeit gibt, auch bei äußerer Bedrängnis. Und auch das letzte Beispiel dann auf der Rückseite hier von Lesbos, das ist ja noch näher an uns, weil es ja Europa eine der griechischen Inseln ist, wo es schauerliche Zustände gibt, das erfahren wir in den Medien, aber dass es da auch Christen gibt, die sogar freiwillig dahin gehen, um in dieser Bedrängnis, das ist eine innere Bedrängnis auch, um in dieser Bedrängnis als Christen ein Zeugnis zu sein, um den Müll aufzusammeln, der da einfach hingeschmissen wird, weil es überhaupt keine Müllcontainer wahrscheinlich gibt in diesem Flüchtlingslager, die in irgendeiner Weise sich darum kümmern, dass da Babynahrung hinkommt oder irgendwelche Decken und Matratzen oder irgendwas anderes. Und die das als Christen machen und die dann sogar noch den Flug selber bezahlen und die Aufenthaltskosten dort auch noch. Also da geht es in keinster Weise um irgendein Geld. Das ist der Friede Gottes, der solche Menschen drängt, innerlich drängt, mutig macht, auf so eine Insel zu gehen. Und wenn jemand wirklich, das meine ich jetzt schon auch ernst, wenn jemand wirklich mal das auch als Impuls für sich spürt, ich habe eine Adresse, ich kann das gerne vermitteln, ein christliches Hilfswerk, wo man dahin fliegen kann und dann mit denen gemeinsam einfach mal ganz konkrete Friedensdienste machen kann. Das kann ein Student in seinen Semesterferien machen, das kann ein Rentner machen, der Zeit hat, das kann eine Hausfrau machen, deren Kinder groß geworden sind. Das kann auch jemand in seinem Urlaub machen, statt nur in Anführungszeichen mit christlichen Reisegruppen irgendwo fremde Länder anzuschauen, mal dahin zu gehen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass dann der eigene christliche Glaube dadurch eine ganz andere Dynamik wieder bekommt, dass er geerdet wird, dass wir dann wieder wissen, wofür wir Gott eigentlich zu danken haben, wenn wir hier in Deutschland leben, trotz Coronavirus. Und es wäre auch eine Möglichkeit, vielleicht mal für einen Hauskreis gemeinsam, 5 bis 8 Leute, machen sich da mal gemeinsam auf, fliegen mal 2 Wochen hin, lassen sich da einfach einspannen in diese ganz alltäglichen Tätigkeiten. Brauchst du noch nicht mal eine großartige Sprachkenntnis, weil man mit Englisch da überall durchkommt. Und ich bin mir da auch sicher, dass diese Hauskreisarbeit nach der Rückkunft aus Lesbos, dass die anders ablaufen wird als vorher. Dass diese Menschen viel mehr was mit diesem Shalom Gottes anfangen können, weil sie den dann dort mitten in diesem Leid erfahren haben. Denn Paulus rühmt sich in diesem Bibelabschnitt der Bedrängnis, dessen, was ihm Mühe macht und Not macht, weil er weiß, dass er darin die Herrlichkeit Gottes erfährt. Das ist diese göttliche Logik, die so völlig unlogisch ist. Ja. Mitten in der Bedrängnis, dann, wenn ich herausgefordert werde, dann merke ich diesen Frieden Gottes in besonderer Weise. Viel mehr, als wenn es mir scheinbar äußerlich so ganz wunderbar gut geht. So ein Wort, das auf einem Predigtabschnittszettel fehlt, kann manchmal eine ganz schöne Dynamik entwickeln, wenn man dieses Wort so mit dem ein bisschen verbindet, was so zurzeit aktuell ist. Lasst uns immer wieder durch den Heiligen Geist uns mit diesem Frieden erfüllen und lasst uns auch bereit sein, Friedensstifter zu sein. Hier in Paul Gerhard, in München, in Leim und wenn Gott Türen öffnet, in Lesbos, in Syrien, in anderen Ländern und lasst uns mindestens für diese Menschen beten. Denn das ist das Dringendste, was sie von uns selber erwarten. Amen.